Ja, in dem Lied ging es um Entscheidung. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema für meine Predigt heute. Entscheidung, Gottes Wille oder meine Entscheidung? Was ist wichtiger, was ist richtiger oder gehört das gar zusammen? Die Frage nach dem Erkennen des Willen Gottes ist so alt wie die Menschheit selber. Und vor allem Jugendliche bewegt dieses Thema, wenn es um wichtige Entscheidungen ihres Lebens geht. Aber ich habe gemerkt, auch im Alter werden wir mit Entscheidungen weiterhin konfrontiert. Und dabei steht der Wille Gottes und meine persönliche Entscheidung in einem unmittelbaren Zusammenhang. Die Frage bleibt, gibt es ein Patentrezept oder eine Bedienungsanleitung, wie man den Willen Gottes erkennen kann, hören kann oder tun kann oder wie auch immer? Lasst uns dieser Frage einfach mal nachgehen, indem wir in die Spätschriften des Alten Testaments eintauchen, die Apokryphen. Die wenigsten von uns werden schon intensiver darin gelesen haben. Apokryphen, das heißt auf Deutsch so viel wie verborgen, dunkel. Und das sind religiöse Schriften, die nicht in einen biblischen Kanon aufgenommen wurden, weil über ihre Zugehörigkeit Uneinigkeit herrschte, sei es aus inhaltlichen oder religionspolitischen Gründen. Martin Luther hat einmal über sie gesagt, die Schriften sind als nicht der Heiligen Schrift gleichzuhalten und doch nützlich und gut zu lesen. Und Luther hat sie eingeordnet in einen eigenen Buchteil zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wir wissen es aus Erfahrung, nicht in jeder Bibel sind die Apokryphen abgedruckt. In manchen ist es dabei, in manchen nicht. Von daher ist es also auch für uns kein Buch mit 7 Siegeln, aber ein Buch, in dem weniger gelesen wird. Ich möchte uns heute mit hineinnehmen in das Buch Jesus Sirach. Ein Teil dieser Apokryphen. Dieses Buch gehört auch zu den sogenannten Spätschriften des Alten Testaments. Es entstand so circa um 180 vor Christus. Und dieses Buch ist nach seinem Autor benannt, also Jesus Sirach. Seine Schrift ist so als eine Art Lehrbuch zu verstehen. Praktische Ratschläge nehmen einen breiten Raum ein, wobei kein anderer biblischer Autor so ausführlich auf Themen wie Ehe, Familie und zwischenmenschliche Beziehungen eingeht wie Jesus Sirach. Es ist die Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament. Bibelkenner wissen das, es ist ein Zeitraum von rund 400 Jahren. Gott schweigt. Die letzten Propheten haben gesprochen und dann sollte Jesus Christus kommen. Und mitten in diese Zeitspanne hinein tauchen Zweifel im Volk auf. Ist das Warten noch zeitgemäß oder hat Gott uns gar vergessen? Und die Frage, ist es die richtige Entscheidung, an seinen Verheißungen, nämlich Gottes Verheißungen, festzuhalten? Und genau hier setzt der Schreiber, nämlich Jesus Sirach, an. Hören wir einfach mal hinein. Was Ben Sirach, so ist sein jüdisch-hebräischer Name, uns zu sagen hat. Ich lese uns mal aus genanntem Buch Jesus Sirach, Kapitel 15, die Verse 14 bis 17. Ich lese sie nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Am Anfang, als Gott den Menschen schuf, hat er ihm die Freiheit zu eigener Entscheidung gegeben. Wenn du willst, kannst du seine Gebote befolgen und von deiner Entscheidung hängt es ab, ob du ihm die Treue hältst. Er hat Feuer und Wasser vor dich gelegt. Du selbst hast die Wahl, welches von beiden du nehmen willst. Du kannst wählen zwischen Leben und Tod und bekommst, was du wählst. Der Wille Gottes, hier ist immer davon, dass ich als Mensch entscheiden muss. Aber der Wille Gottes hat nun mal was mit Menschen zu tun. Und schon die ersten Seiten der Bibel handeln davon. Ich lese uns mal aus dem 1. Mose 2, die Verse 15 bis 17. Und da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Frage: War es schwer, den Willen Gottes zu erkennen? Das ist eine klare Ansage gewesen. Und der Ausgang dieser Begebenheit ist den meisten von uns wohl bekannt. Adam und Eva haben sich gegen den Willen Gottes entschieden. Sie haben von diesem Baum gegessen. Die Konsequenz daraus: Ausweisung aus dem Paradies. Der Wille Gottes passte nicht in ihre persönliche Lebensvorstellung. Und Gottes Willen zu tun, ist also immer wieder mit einer persönlichen Entscheidung verbunden und fordert immer wieder zu Konsequenzen heraus. Fragen wir uns mal, was heißt eigentlich dieses Wort Entscheidung oder Entscheiden? Eine Entscheidung stammt nicht von mir, ich habe es mal im Lexikon nachgelesen. Eine Entscheidung ist eine Wahl zwischen Alternativen oder zwischen mehreren unterschiedlichen Varianten. Eine Entscheidung kann spontan bzw. emotional, zufällig oder rational erfolgen. Die Umsetzung erfolgt sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt. Von der Entscheidungskompetenz des Einzelnen hängt es ab, ob seine Pro- oder Kontra-Entscheidungen richtig oder falsch ausfallen. Also einfacher hätte ich es auch nicht sagen können. Das Wort entscheiden soll einen ganz alten Ursprung haben. Und zwar geht es um das Beispiel eines Kriegers, der sein Schwert aus der Scheide zieht. Entscheiden. Und damit ist eine Entscheidung gefallen, nämlich ob man kämpfen oder nicht kämpfen will. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ich lasse das Schwert in der Scheide drin und sage meinem Gegenüber damit: Mit dir kämpfe ich nicht. Oder ich ziehe das Schwert und sage: Na, dann wollen wir mal. Nicht jeder von uns kann eine Entscheidung treffen. Ihr kennt Schilder an Baustellen: Eltern haften für ihre Kinder. Ja, weil das, was Kinder oftmals anstellen, nicht das Allerrichtigste ist. Und dann müssen halt die Eltern dafür gerade stehen. Oder aber eine andere Geschichte: Ihr habt heute im Anschluss eine Gemeindestunde, wo darüber entschieden wird, ob ihr die beiden Täuflinge zur Taufe empfehlt, dass sie mit aufgenommen werden in die Gemeinde. Da können nur Mitglieder der Gemeinde abstimmen, nicht Freunde, die heute auch mit dabei sind, aber sie sind nicht stimmberechtigt. Oder denkt in die Politik hinein oder wo auch immer. Ich mache mal einen Gedankensprung. Manche Christen glauben nun, Gott hat einen festen Plan für unser Leben. Und der ist optimal und führt uns auf jeden Fall zum Erfolg, wenn wir ihn nur verwirklichen. Und weil wir ihn aber nicht kennen, müssen wir Gott bitten, dass er uns den richtigen Weg führt. Und dann, wenn das der Fall ist, dann können wir keine Fehler mehr machen. Weder bei der Berufs- oder Partnerwahl, beim Mieten einer Wohnung oder beim Kauf eines neuen Autos. Gott führt uns ja in die Entscheidung. Eigentlich eine tolle Sache. Andere Christen halten aber dagegen, dann hätte ja Gott auch Roboter schaffen können, die nur seine Anordnung befolgen. Aber der Mensch, der von Gott geschaffen ist, hat einen freien Willen erhalten. Und Gott will keine Befehlsempfänger, sondern Menschen, die auf der Grundlage der Bibel nach bestem Wissen und Gewissen ihre Entscheidung treffen und dann handeln. Der Wunsch, Gott möge alle wichtigen Entscheidungen für uns treffen, entspringt der uralten Sehnsucht des Menschen nach Sicherheit. Bestimmt Gott nämlich jede Entscheidung, dann werden wir Menschen automatisch vor Fehlentscheidungen bewahrt. Wir sind auf der sicheren Seite. Und wenn dann trotzdem etwas schief läuft, ja, dann sind nicht wir dafür verantwortlich, sondern Gott. Der hat uns ja so geführt. Also muss er dafür gerade stehen. Eine ziemlich einfache Variante, aber ob die unbedingt richtig ist, entscheiden müssen wir Menschen. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Die meisten von uns verfügen ja über ein Handy. Und irgendwann kommt das in die Jahre und funktioniert nicht mehr. Ja, und dann kauft man sich oftmals ein neues. Also wir gehen in einen Laden Und der Verkäufer, jetzt kommt es drauf an, was es für einer ist, ob er uns das neueste Modell aufschwatzen will für 1800 Euro oder ob er mit einer einfachen Frage auf uns drauf zukommt, was wollen Sie denn damit machen? Ja, und dann kann man sagen, ja, ich möchte einfach nur telefonieren. Das soll sein Handy auch können. Kann aber noch viel mehr. Ja, und dann kann man sagen, ja, ich möchte das machen oder das machen oder das machen. Ist es einem von euch schon mal eingefallen, in so einer Situation nach dem Willen Gottes zu fragen, Gott, was sagst denn du dazu, welches Handy soll ich nehmen? Ich glaube, das hinkt ein bisschen, der Vergleich. Die grundsätzliche Entscheidung haben wir ja eigentlich schon getroffen, indem wir in den Laden gegangen sind. Wir wollen ein neues Handy. Wir müssen uns bloß entscheiden, wollen wir das teuerste haben, das neueste, das aktuellste, oder wollen wir das haben, was die Grundfunktionen hat, die ich eigentlich brauche und benutzen will. Ein anderes Beispiel, Berufswahl. Da fragt sich einer, soll ich Krankenpfleger oder Autoschlosser werden? Das ist ja fast dasselbe. Ich schiebe die Verantwortung ab. Ja, in beiden Berufen gibt es auch noch unterschiedliche Fachrichtungen. Das ist nicht mehr so wie früher, dass ein Beruf Autoschlosser war eben Autoschlosser. Heute gibt es da noch 10 Unterkategorien und was nicht alles. Das sind die Alternativen, von denen ich vorhin gesprochen habe, als ich versucht habe, über das Lexikon den Beruf, die Entscheidung zu beschreiben. Es gibt Alternativen. Aber wenn sich jemand diese Frage stellt, soll ich Krankenpfleger oder Autoschlosser werden, dann fehlt die eigentliche Entscheidung. Man drückt sich dafür. Im Gegensatz zum Handy. Ich will. Und hier, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr euch noch, nicht bloß ihr jungen Leute, die ihr vielleicht davor steht, in der Berufswahl eine Entscheidung treffen zu müssen, oder ihr Älteren, wie das bei euch damals war, als ihr einen Beruf erlernt habt. Ich weiß, dass ich das total vergessen habe, mich darum zu kümmern. Und dann hat mein Vater für mich eine Entscheidung getroffen. Und ich habe dann den typischen Elektrikerberuf gekriegt, den alle Baptisten gekriegt haben. Bums. Ja, ich weiß nicht, ob das in Sosa auch so ist. Aber etwas verbirgt sich dahinter. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann trifft sie jemand anders. Viele Menschen glauben, wenn ich den Willen Gottes tue, dann wird alles gut. Was sagt aber die Bibel dazu? Und wie reagieren Menschen auf den Willen Gottes? Ich lese uns mal ein paar Bibelstellen. Wir finden im 1. Mose 22 die Geschichte von Abraham. Und da heißt es, nimm deinen Sohn, sagte Gott zu Abraham, den einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak, geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Wow! Wenn ich Gottes Willen tue, ist alles okay. Alles blendend in Ordnung. Ich weiß nicht, wir können uns sowas nicht vorstellen. Aber die biblische Geschichte, wenn sie das sagt, den Willen Gottes tun und alles wird gut. Eine andere Geschichte, im 2. Mose finden wir sie. Die Berufung von Mose. Mose soll 1,5 oder fast 2 Millionen Menschen aus Ägypten führen. Und was sagt Mose? Gott, ich kann nicht reden, ich bin da nicht der Richtige dazu. Der Wille Gottes war eigentlich ganz klar. Und die Entscheidung von Mose, Gott, lass das mal lieber. Oder die Berufung des Propheten Jeremia, ähnliche Situation. Gott sagt, du bist der Jeremia, der den Leuten hier mal ein bisschen die Meinung sagen muss, sie mal zurechtweisen. Und was sagt Jeremia dazu? Gott, ich bin doch da viel zu jung dazu. Willen Gottes tun? Ist anscheinend nicht immer so einfach. Oder die Geschichte von Jona. Er soll auch Menschen sagen, dass sie Mist gebaut haben in ihrem Leben. Und was macht Jona? Der haut ab. Er flieht. Naja. Hierhinter verbirgt sich, wer eine Entscheidung treffen will, muss sich ihrer Tragweite bewusst werden. Denn Entscheidungen haben immer Konsequenzen zur Folge. Ich will euch mal eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Wer das letzte Mal zum Gottesdienst da war, als ich hier gewesen bin, habe ich was zu meiner Person gesagt. Ich war viele Jahre Platzwart auf einem Stadion. Heute sagt man Greenkeeper dazu. Der Hüter des Grünen. War eine schöne Zeit, aber nicht immer. Und da ist ein Erlebnis gewesen, es war so ein Wetter, wie wir es vorige Woche hatten. Schöner Nachtfrost, tagsüber manchmal Sonne, nicht immer. Der Platz war eigentlich gut durchgefroren und dem Spiel, was anstand, es war ein tolles Spiel, dem stand eigentlich nichts im Wege. Am Sonnabend vor dem Spiel war die Platzkommission da und wir haben gemeinsam entschieden, Platz ist gefroren, kann nichts passieren, also Spiel findet statt. Am Sonntag, dem nächsten Tag, so ein Wetter wie jetzt. Strahlender Sonnenschein, die Sonne kam immer höher und es wurden 10, es wurden 15 Grad und der Platz taute auf. 2-3 Zentimeter, ich soll dir Fußball spielen lassen? Ackern, nee, umackern tun die den nicht, so tief kommen sie nicht rein. Aber die grätschen die ganze Rasennarbe oben weg. Die machen den Platz total zur Sau. Was also jetzt machen? Eine Entscheidung treffen, das Spiel abzusagen, so ohne weiteres ist das nicht möglich. Und ich habe gemerkt, die Verantwortlichen vom gastgebenden Verein, die waren auf einmal alle weg. Da war keiner mehr da. Und jetzt stand ich dort alleine. Und in meinem Kopf, da ventiliert es da drin. Was ist jetzt los? Die Gastmannschaft war schon da. Das Fernsehen war da. Versorgung war da, die Ordner waren da, die Kommentare der Zuschauer und. Ich wollte kein Platzwart mehr sein. Und dann habe ich mit klopfendem Herzen doch abgesagt. Ich durfte das machen, weil ich von dem Rechtsträger der Stadt Meuselwitz eine Bestätigung, eine Vollmacht hatte, dass ich in ihrem Sinne darüber entscheiden darf, ob der Platz bespielbar ist oder nicht. Und diese Karte habe ich gezogen, aber fragt nicht, wie es mir dabei ging. Und dann muss ich euch sagen, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe und mir all die Kommentare ringsherum angehört habe, die da auf mich einprasselten, da kamen auf einmal die ganzen Verantwortlichen wieder zum Vorschein. Und was das Schönste war, sie klopften mir alle auf die Schulter, oh, das haben wir aber richtig gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, wie es in mir aussah. Ein anderes Beispiel, auch vom Sportplatz. Ein Entscheidungsspiel. Mannschaft hat einen guten Lauf, noch einen Sieg und sie kann aufsteigen. Aber es hat vorher tagelang geregnet. Der Platz steht mehr oder weniger unter Wasser. Die logische Konsequenz wäre natürlich eine Spielabsage. Und auf einmal kommen die Verantwortlichen des Vereins zu mir und sagen, du, lass uns doch spielen, egal wie der Platz hinterher aussieht. Wir kommen alle mit, Mann und Maus, mit allem, was wir an Technik haben und wir helfen dir, den Platz wieder in Ordnung zu bringen. Ich muss euch sagen, diese Entscheidung ist mir leicht gefallen, sie spielen zu lassen. Das Besondere daran war, sie haben trotzdem verloren. Sind Entscheidungsgedanken nicht wirklich nur etwas für die jüngere Generation? Wir Älteren haben doch auch Entscheidungen unseres Lebens schon lange getroffen eigentlich. Und da ändert sich doch nicht mehr viel. Und da muss man sich auch nicht mehr groß verändern. Ist das wirklich so? Ich sage euch nur eins, fragt mal Gudrun oder Erhard Dittberner, als sie die Entscheidung getroffen haben, in die Herberge in Burgersgrün einzuziehen. Wie viele Leute uns den Vogel gezeigt haben. Wie viele Leute uns Vorwürfe gemacht haben. War das die richtige Entscheidung? Manchmal kam die Frage auf. Ach, ihr sollt uns ja fragen, ich erzähle es nicht. Mir begegnet manchmal unheimlich viel Stagnation bei Menschen, die im Berufsleben stehen, im Bekanntenkreis und auch in unserer Gemeinde. Wozu eigentlich noch Neues? Das Alte ist doch gut und hat sich bewährt. Warum also Veränderung und damit Unruhe in unsere eigene Komfortzone bringen? Ich erzähle wieder ein Beispiel. Als ich bei der Armee war, habe ich eine große Funkstation gefahren. Das war so eine alte Hosenbude. 25 Liter auf 100 Kilometer. Und ich habe mal unsere Vorgesetzten gefragt, warum schaffen wir uns eigentlich mal was Neues an, was Modernes? Und die Antwort, die ich gekriegt habe, Genosse Dittberner, die Technik hat sich bewährt. Damit haben unsere sowjetischen Freunde den großen Vaterländischen Krieg gewonnen. Warum wollen wir also diese Technik verändern? Okay, die war damals schon 40 Jahre alt. Entscheidungen zur Veränderung hat es immer gegeben. Und wenn wir es nicht tun, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dann entscheiden andere für uns. Dann tun sie es. Kennt ihr solche Beispiele?
Na klar.
Zumindest die Älteren. Aus welchen Liederbüchern habt ihr früher hier in der Gemeinde gesungen? War doch vielleicht der Evangeliumsänger. Und dann noch einmal, da gab es neue Liederbücher, nämlich da gab es die Glaubensstimme. Und nach der Glaubensstimme, da gab es auf einmal die Gemeindelieder. Und nach den Gemeindeliedern gab es die neuen Gemeindelieder. Und nach den neuen Gemeindeliedern gab es Feiern und Loben. Und es gab Anbetungs- und Lobpreislieder. Habt ihr jedes Mal entschieden, ob ihr das wollt oder nicht? Oder manche Entscheidungen werden uns abgenommen. Zum Beispiel dieses Lied hier, das gibt's nicht, dieses Liederbuch, das gibt es nicht mehr zu kaufen. So werden uns Entscheidungen abgenommen. Wenn die Liederbücher mal abgenutzt sind, ja, dann müsst ihr einfach neue kaufen. Ob ihr wollt oder nicht. Und so ist das oftmals mit anderen Dingen, auch bei den Wechseln von den Liederbüchern, was ich gesagt habe. Entscheidungen werden oftmals von anderen getroffen und wir können daran nichts ändern. Es gibt Dinge, die haben wir nicht in unserer Hand, sie geschehen einfach. Und trotzdem sage ich, manches davon können wir trotzdem beeinflussen. Dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Und wenn du also dein Leben ändern möchtest, dann musst du auch andere Entscheidungen treffen. Denn wenn du immer nur das alles so machst, wie du es bisher gemacht hast, dann wird auch immer das so eintreten oder wirst du das bekommen, was du bisher bekommen hast. Dann gibt es keine Veränderung. Elmar Rassi hat einmal gesagt, ich weiß, eine große Veränderung ist ziemlich hart. Aber weißt du, was noch viel härter ist? Dein Leben lang zu bereuen, es nie versucht zu haben. Wer Veränderungen will, der muss Entscheidungen treffen. Das gilt für Menschen, die zu einer Kirche oder Gemeinde gehören, genauso wie für konfessionslose Menschen. Wie war doch das mit dem Willen Gottes? Schauen wir nochmal in die Bibel. Und da heißt es im Römer 12, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Warum fragen eigentlich Menschen nach dem Willen Gottes, wenn es so schön drinnen steht in der Bibel? Oder eine andere Stelle. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher schreibt davon. Oder ich habe mal die Stelle aus dem 1. Petrus nach einer alten Luther-Übersetzung rausgesucht. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Ein Wort, das mag ich. Nicht wegen der krassen Ausdrucksweise, sondern man kann andere zum Schweigen bringen. Eine andere Stelle sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich könnte hier noch viele, viele, viele Punkte aufstellen. Die Bergpredigt im Neuen Testament, Wegweisung für das Leben. Merken wir, die ganzen Aussagen, die ich hier zitiert habe, der Wille Gottes ist unglaublich vielfältig. Es gibt also nicht nur die eine Patentlösung, das ist der Wille Gottes, sondern er ist vielfältig. Und wir Menschen müssen zwischen diesen vielen Möglichkeiten entscheiden. Und ich stelle noch eine Behauptung auf. Der Wille Gottes gilt nicht nur frommen Leuten, sondern sein Anspruch trifft alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass Menschen das ewige Leben haben. Gottes Willen zu tun, ist also meist mit einer Entscheidung zur Veränderung verbunden. Merkt ihr die Wechselbeziehung zwischen Gottes Willen und unseren Entscheidungen? Und aus diesem Spannungsfeld gibt es oftmals keinen drin, egal ob man jung oder alt ist. Ich kenne junge und auch ältere Geschwister aus unseren Gemeinden, die sind hin und her gerissen, wenn es um den Gottesdienstbesuch geht. Woanders ist viel mehr los. Woanders predigt heute der und der. Woanders macht heute die und die Truppe Musik. Eigentlich möchte ich dorthin gehen, aber ich möchte auch in der Heimatgemeinde sein. Oder ich muss in meiner Heimatgemeinde sein, weil ich ja dort irgendeinen Dienst habe. Ich muss mich also entscheiden. Und dahinter, als Konsequenz dieser Entscheidung, ich kann nicht überall sein. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Mancher von uns würde gern dieses oder jenes tun, aber von uns wird etwas anderes erwartet. Man erwartet von mir einfach, dass ich das tue oder das mache oder was auch immer. Auch da ist wieder eine Entscheidung fällig. Kommen wir dem nach, was andere von uns erwarten? Also Entscheidung darüber, wer bestimmt über mein Leben? Bestimmen andere oder bestimme ich selbst? Jemand will sich beruflich verändern. Auch das ist immer ein großes Spannungsfeld. Man muss abwägen, Vorteil, Nachteil, der daraus entsteht, und dann eine Entscheidung treffen. Bleibe ich in meinem alten Job oder nehme ich einen neuen Beruf? Begegnung mit Jesus Christus, das ist immer der Ruf in die Nachfolge, das ist der Ruf in eine Aufgabe, das ist der Ruf in eine verbindliche Mitgliedschaft. Und was steckt dahinter? Eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden. Die Frage bleibt nicht immer wieder, wie gehe ich mit der Freiheit zur Entscheidung um? Es gibt ja viele, die warten ab und sitzen Entscheidungen aus. Haben wir irgendwie bei unserem letzten Regierungsoberhaupt kennengelernt. Oder man sagt einfach nur, das sollen mal andere entscheiden. Da bin ich nicht dran schuld, wenn es schief geht. Oder man drückt sich vor Entscheidungen. Die Bibel sagt ganz eindeutig dazu, heute, wenn ihr sein Wort hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also macht nicht zu, macht nicht dicht, sondern stellt euch eurer Verantwortung. Ihr als Gemeinde, ihr trefft heute eine Entscheidung in der Gemeindestunde nach dem Gottesdienst. Und ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass vielen Mitgliedern das anstehende Votum bestimmt leichter fällt als den beiden Täuflingen auf dem Weg bis hierher. Warum? Ihr habt eure Entscheidung für Jesus Christus vor langer Zeit schon mal getroffen. Und hier zu sagen, die Hand zu heben, ja, ich bin dafür, dass sie getauft werden und in die Gemeinde aufgenommen werden, hat nicht allzu viele Konsequenzen für euch. Ich will das nicht negieren und nicht schlecht reden. Aber die Entscheidung, die man persönlich trifft, die persönliche Konsequenzen hat, das ist was ganz anderes. Vielleicht erinnert ihr euch mal daran, wie das bei euch gewesen ist, als ihr euch entschieden habt, Christus nachzufolgen. Als ihr euch entschieden habt, zu taufen. Und wie das war in der Gemeindestunde, als ihr dann ja vorne stehen musstet und ein Zeugnis reden und dann rausgeschickt worden seid. Oder ich weiß nicht, wie das bei euch läuft. Und dann vielleicht noch die Frage kommt, wollen wir sie denn aufnehmen oder wollen wir sie nicht aufnehmen? Oder es gibt gar keine Diskussion. Die Entscheidung, die man persönlich trifft, ist immer die schwierigere. Oder die für das eigene Leben zuständig ist. Und eins möchte ich sagen, ich gratuliere den Täuflingen, den potenziellen, muss ich ja sagen. Ich gratuliere Ihnen jetzt schon zu Ihrer Entscheidung, sich öffentlich auf das Bekenntnis zu Jesus Christus hintaufen lassen zu wollen. Gott segne euch dabei. Und uns anderen, ich möchte uns Mut machen, über anstehende Veränderungen in unserem Leben nachzudenken, ihnen nicht auszuweichen, sondern Entscheidungen zu treffen. Und das sage ich nicht nur jungen Leuten, sondern auch uns Älteren. Lasst uns im Vertrauen auf Gott Entscheidungen treffen und er wird uns dabei unterstützen, uns Wege, Ziele und Aufgaben zeigen. Und wenn diese unsere Entscheidung nicht dem Willen Gottes entspricht, dann wird er es uns wissen lassen. So viel weiß ich aus eigener Erfahrung. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal einen Schritt tut. Nun sind wir wieder am Anfang, eine Entscheidung treffen. Gibt es wirklich kein Patentrezept, wie man den Willen Gottes findet? Das nicht. Aber ich möchte euch eine persönliche Empfehlung weitergeben. Die hat ihren Ursprung auch in der Bibel. Nämlich da steht ein Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Das hat Jesus mal den Menschen gesagt. Und ich drücke es mal mit Worten in unserer Sprache aus. Da sagt Jesus zu uns, kümmert euch mal zuerst um das ewige Leben. Und Gott, da kümmert sich darum, dass euer Leben gelingt. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Trefft diese Entscheidung immer wieder neu. Lasst Gott euer Leben gelingen. Der Herr segne euch. Amen.